Es gibt, wie ich sagen möchte, leider keine eindeutigen Maßstäbe und Zeitpunkte, an denen ein Politiker unbedingt zurücktreten muss. Es ist im Allgemeinen so, er bleibt so lange im Amt, wie ihn seine Partei oder Fraktion hält, halten möchte. Und das gilt oftmals unabhängig von dem, was ihm vorgeworfen wird oder das, was er an Verfehlungen begangen hat.
Muss in Ihrer Meinung nach Verteidigungsminister zu Guttenberg zurücktreten? Sein Vorgänger Jung ist ja am Ende auch zurückgetreten.
Momentan verweisen ja alle auf den Untersuchungsausschuss, der die Sache aufklären soll. Bis dahin wird noch sehr viel Zeit vergangen sein. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist das tatsächlich noch etwas offen. Wenn es denn zutrifft, dass er die Öffentlichkeit, den Bundestag falsch informiert hat, dass er gelogen hat, dann ist das ein Rücktrittsgrund. Es gibt eine ganze Reihe von Politikern, die aus Gründen der Lüge oder der Unwahrheit zurücktreten mussten, sei es Wirtschaftsminister Möllemann oder sei es Björn Engholm, aber auch Verteidigungsminister Franz Josef Strauß in der sogenannten Spiegel-Affäre. Sie alle mussten wegen einer öffentlich behaupteten Unwahrheit zurücktreten.
Sie sprechen es selber an, dass es da schon so ein paar Beispiele gegeben hat. Gibt es da in Deutschland irgendwie so eine Typologie für den typischen politischen Rücktritt?
Also in der Bundesrepublik hat es von Regierungsangehörigen auf Bundes- oder Landesebene über 250 Rücktritte gegeben. So viel jedenfalls habe ich für mein Buch analysiert und habe eine ganze Gruppierung oder Reihung von Rücktrittsgründen ausgemacht. Ich habe acht Typen hervorgehoben. Davon sind einige ganz unspektakulär, weil sie zum Beispiel aus biografischer Entwicklung oder aus innerparteilichen Oppositionsgründen Zurücktritten geführt haben oder aus Protest. Aber die meisten Rücktritte, und das sind auch die spektakulärsten, die hängen mit Skandalen zusammen.
Also sprich, das eint die dann alle irgendwie, dass es im Vorhinein irgendwelche Skandale geben muss und dann kommt es zum Rücktritt.
Die meisten und auch die meisten, die von der Öffentlichkeit besonders wahrgenommen werden, wenn ein Politiker als Minister zurücktritt, weil er ein anderes Amt annimmt, das ist ganz normal. Das gehört zu den völlig gewöhnlichen Rücktritten. Seltener sind zum Beispiel auch Rücktritte aus persönlichen Gründen wie gesundheitliche Gründe. Darüber wird auch wenig diskutiert. Das ist ganz unspektakulär. Aber die Sachen, die eben besonders interessant sind, das sind Rücktritte, die nach Skandalen erfolgen, sei es eine persönliche Verfehlung, eine persönliche Entgleisung oder seien es Geldgeschichten oder seien es politische Verfehlungen. Das sind die Sachen, die in der Öffentlichkeit immer sehr spannend wahrgenommen werden, weil die meisten Rücktritte, und das lässt sich für fast alle Rücktritte sagen, die meisten Rücktritte erfolgen viel zu spät, nämlich erst nach einer langen Skandalisierung, weil ein Politiker nicht zu seinem Fehler stehen wollte. Sie haben in der Anmoderation den Innenminister Seiters genannt. Das ist einer der ganz, ganz seltenen Fälle, wo jemand sehr rasch gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht. In diesem Falle hat er vor allem die Verantwortung übernommen, hat gesagt, dafür übernehme ich die Verantwortung, ich trete zurück. So schnell hat das bisher keiner gemacht.
Nun würde mich mal interessieren, wie stehen denn die Deutschen im internationalen Vergleich da? Sollten sie vielleicht häufiger zurücktreten?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, ja, Politiker sollten häufiger zurücktreten und dass es ein Beitrag wäre, Politikverdrossenheit zu vermeiden, wenn Politiker schneller bereit wären, für einen Fehler einzustehen und zu sagen, hier habe ich etwas falsch gemacht, deswegen lege ich dieses Amt nieder. Der internationale Vergleich von Rücktritten, das ist ein sehr spannendes Thema. In Italien zum Beispiel, das eine ganz andere Skandalkultur hat oder auch Skandaltoleranz, sind Rücktritte aus politischen Gründen extrem selten, während auf dem anderen Extrem steht Großbritannien. Dort treten Minister sehr viel schneller zurück und dort ist es sehr viel selbstverständlicher, für eine Verfehlung die Verantwortung zu übernehmen. Und in der Geschichte kam es schon häufiger vor, dass in Deutschland gesagt wurde, ja, in England wäre man schon längst zurückgetreten. Und der jetzt auch von mir bereits erwähnte Rücktritt von Innenminister Seiters, da gab es dann auch Kommentare in den Medien, die sagten, das ist ein Rücktritt von britischem Format.
Sie plädieren ja selbst für eine sogenannte Kultur des Rücktritts. Was meinen Sie damit?
Mit der Kultur des Rücktritts meine ich, dass einerseits Rücktritte sehr viel selbstverständlicher werden sollten, dass sie nicht als das große Ausnahmeereignis am Ende eines Skandales dastehen sollten, sondern sie sollten als ein normaler Schritt im politischen Alltag akzeptiert werden und gepflegt werden. Und sie sollten eben dazu beitragen, diese Rücktritte, diese beschleunigte Rücktritte, um Politikverdrossenheit zu vermeiden, um auch Fehler zeitnah korrigieren zu können. Und das wäre nicht nur für die politische Kultur ein großer Fortschritt, sondern es wäre auch für viele Politiker selber, die oftmals ja nicht ganz unbeschadet aus einer Phase der Skandalisierung hervorgehen, auch für viele Politiker selber wäre es besser, wenn sie rechtzeitig einsehen würden, ich kann mich nicht mehr halten auf dieser Position, ich trete jetzt zurück. Es lebt sich leichter, wenn man schneller zurücktritt.
Eine abschließende Frage, Herr Philipp, welche Rolle spielen denn die Medien bei Rücktritten? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal das Beispiel Seiters heranziehen, der ist ja noch bevor die große Titelgeschichte im Spiegel erschienen ist, zurückgetreten. Also ist da vielleicht auch manchmal ein bisschen das so mediengemacht, dass Rücktritte dann stattfinden?
Also ein Rücktritt ist fast immer eine Folge eines Kommunikationsprozesses, in dem es viele Beteiligte gibt, den betroffenen Politiker, die Opposition, die eigene Fraktion und Partei, aber auch die Medien. Und die Medien sind dort ein sehr wichtiger Mitspieler. Zum Teil werden sie von Oppositionen oder auch innerparteilichen Konkurrenten in Anspruch genommen, um durch gezielte Informationen eine bestimmte Meldung zu produzieren. Oftmals aber sind die Medien durch ihr investigatives Nachforschen auch diejenigen, die Dinge aufdecken und ans Tageslicht bringen. Im Fall von Herrn Seiters war es so, dass eine Spiegel-Veröffentlichung angekündigt war. Es ging um die Schüsse im Zusammenhang mit der RAF-Fahndung in Bad Kleinen und den Tod des mutmaßlichen RAF-Mitglieds Wolfgang Grams. Und da hieß es, wie eine Hinrichtung. Das war der Spiegeltitel. Und als Herr Seiters in den Nachrichten hörte, dass am Montag dieser Spiegeltitel erscheinen würde, war ihm völlig klar, er ist nicht zu halten, er müsste zurücktreten. Insofern ist es oftmals so, dass die Medien durch ihre Berichterstattung zum Teil berechtigt, manchmal aber auch unberechtigt, einen politischen Prozess forcieren, der dann dazu führt, dass eine Partei sagen muss oder sagt, das Festhalten an diesem Politiker kostet uns Wählerstimmen, kostet uns Zustimmung in der Bevölkerung. Den können wir nicht mehr halten, jetzt muss er gehen.